Liebe Gemeinde, ich hatte vor einigen Wochen ein Gespräch mit einem Freund über unser persönliches Ergehen, über Pläne, über Vorhaben. Und irgendwann dann landeten wir natürlich bei den großen Themen dieser Tage. Ukraine, Klima, Hunger, Energie. Geht da alles den Bach runter? Worauf darf man eigentlich noch hoffen? Und dann stand da plötzlich ein Bibelvers aus 1. Petrus im Raum und wir kamen etwas ins Stocken. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Die Frage nach unserer Hoffnung ist unter den aktuellen Gegebenheiten eine schwierige Frage, oder empfinde nur ich das so? Deshalb lass uns heute nachdenken über Hoffnung in nervösen, ja in schwierigen Zeiten und uns damit der von Petrus formulierten Herausforderung stellen. Nochmal, seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Petrus schreibt seinen Brief an Gemeinden in Kleinasien, etwa 60 bis 70 nach Christus. Diese Gemeinden standen unter erheblichem äußerem Druck, waren herausgefordert, angegriffen. Da sollten die ChristInnen Farbe bekennen und sich auch vergewissern. Wofür stehen wir eigentlich? Was ist eigentlich so unser Markenkern? Und Petrus, der fordert kein Glaubensbekenntnis. Nein, die Frage lautet, welche Hoffnung ist eigentlich in euch? Wir müssen also über Hoffnung reden. Was erwarte ich? Was macht mich zuversichtlich? Was ersehne ich? Mit diesen Formulierungen, da beschreiben wir Gedanken, die die Zukunft betreffen. Wenn wir über Hoffnung nachdenken, dann reden wir über das, was kommt. Denn wir wissen nicht, was kommt, und damit können wir mal besser und mal schlechter umgehen. Hoffnung, hoffen, das sind in der Bibel häufiger, aber auch nicht inflationär oft vorkommende Worte. Einige Kostproben. Psalm 40, Vers 5. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn. Man tut gut daran, auf Gott zu hoffen, dort bei Gott Hoffnung zu verorten. Aber auch eine andere Tonart findet sich. Klagelieder 3, Vers 18. Meine Hoffnung auf den Herrn ist dahin. Das Projekt Hoffnung kann offensichtlich scheitern. Woran? Ganz steil formuliert Paulus in Römer 4, Vers 18. Er, Abraham, hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt. Hoffen gegen die Realität? Eine Ausnahme? Die Regel? Und noch ein Schwergewicht von Paulus in 1. Korinther 15. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Ist der alte Vorwurf also doch berechtigt, christliche Hoffnung eigentlich nur eine Vertröstung auf das Jenseits, weil es hier nicht wirklich was zu hoffen gibt? Es ist, glaube ich, nicht gewagt zu behaupten, Hoffnung ist ein bedeutsamer, ein konstituierender Bestandteil des Christusglaubens. Glauben ohne Hoffnung, das geht nicht. Ein Unding. Warum ist das so? Warum ist die Frage nach unserer Hoffnung eine zentrale Frage unserer christlichen Existenz? Warum kommen wir um diese Frage nicht herum? Ein Blick in das Alte Testament und auf die dort berichteten Geschichten der Erzväter und später des Volkes Israel, die können da helfen. Wir lesen von Wegen und Irrwegen, Erwartungen und Enttäuschungen, Zuversicht und Versagen. Menschen auf Wanderschaft mit ihrem Gott, nicht nur im übertragenen Sinne, sondern ganz real, Nomaden, ein Volk unterwegs. Göttliche Verheißungen generieren Hoffnung und können bitter enttäuscht werden oder unendlich lange auf sich warten lassen. Abraham mit der Zusage, Nachkommen zu haben. Und darüber wird er ein alter Mann und seine Frau Sarah eine alte Frau. Israel in der Knechtschaft in Ägypten, dann die Zusage des gelobten Landes, in dem Milch und Honig fließen werden. Unterwegs Murren, Unzufriedenheit und Abfall. 40 Jahre lange Umwege, dann erst die Erfüllung. Später der Verlust des Landes, Vertreibung und Zerstreuung, Leben im Exil. Und selbst nach der späten Rückkehr des Rests diese Frage, wie soll das hier eigentlich weitergehen? Haben wir noch eine Zukunft? Dürfen wir hoffen? Mit Yahweh begegnet uns in diesen Erzählungen ein Gott, der da ist und vielleicht noch wichtiger, der auch am nächsten Tag noch da sein will und wird. Ich werde sein, der ich sein werde. Dem Volk unterwegs steht ein Gott der Verheißung gegenüber, ein Gott, der einen Bund schließt, ein treuer, ein verlässlicher Gott. Ein Gott im Gespräch mit Abraham, mit Mose, mit den Propheten, mit seinem Volk. Der Glaube Israels ist ein Verheißungsglaube mit Vertrauen in die geschichtlichen, die diesseitigen Erfüllungen göttlicher Verheißungen. Ein Gott, der Zusagen macht auf der einen und hoffende Menschen auf der anderen Seite. So ein Modell, das setzt Vertrauen voraus, dass dieser Gott Möglichkeiten hat, seine Verheißungen auch umzusetzen. Dass er hält, was er verspricht. Wir glauben doch an einen Gott, der in der Geschichte, die wir erleben und in der wir leben, tätig ist, oder? Er ist doch kein teilnahmsloser, passiver, de facto abwesender Gott. Er ist doch Gestalter, oder? Ein Akteur, der Macht und Möglichkeiten hat, seine Absichten durchzusetzen, dem die Naturgewalten gehorchen, der Menschenherzen bewegen, umstimmen kann, der Ziele verfolgen und erreichen kann. Die Frage nach unserer Hoffnung ist somit wesentlich für uns, weil sie unser Verhältnis zu Gott berührt. Hören wir seine Stimme? Vertrauen wir ihm und trauen wir ihm was zu? Was soll nun eigentlich der Gegenstand unserer Hoffnung sein, das Thema? Worum geht es eigentlich? Also, ich hoffe auf Frieden, auf Wohlergehen, auf Gesundheit, nicht nur für mich, für viele, gerne für alle. Ich hoffe auf Abwesenheit von Hunger und Not. Ich hoffe auf ein gelingendes Leben, Zufriedenheit, wir vermutlich auch, oder? Aber geht es darum? Darf ich bei diesen Wünschen und Sehnsüchten von begründeter Hoffnung im Sinne unseres Predigtverses sprechen? Da folgt jetzt vielleicht ein erster kleiner Dämpfer. Den Zeitgenossen Jesu, den ersten JüngerInnen, wurde ja nicht der Himmel auf Erden versprochen. Ganz im Gegenteil, wir lesen im Neuen Testament von Herausforderungen, von Not, von Bedrängnis. Gerade in so ein Gemenge hinein treffen doch die göttlichen Verheißungen. Und sie lauten nicht unbedingt, dass alles schnell wieder gut und friedlich und einfach wird. Alles wird gut, das scheint nicht die Hoffnungsformel des Glaubens zu sein. Das können bestimmt auch viele hier im Raum als Lebens- und Glaubenserfahrung bestätigen. Die Hoffnung nährt sich eher von der Gegenwart Gottes im Alltag. Ich bin bei euch. Deshalb ist die gute Nachricht ein Evangelium der Hoffnung. Selbst dann, wenn große Schwierigkeiten, immense Herausforderungen und starke Belastungen bleiben. Wie kann das sein? Es geht offenbar nicht nur darum, wie sich Lebenssituationen entwickeln, sondern ob wir unter diesen Bedingungen die Gegenwart und das Durchtragen Gottes erfahren. Dieses Gottes, der treu ist, der auch am nächsten Tag noch am Ort des Geschehens im Brennpunkt gegenwärtig sein wird. Das macht dann die Dinge nicht ungeschehen und hebt die Realität nicht auf. Aber es macht vielleicht einen entscheidenden Unterschied. Und dieser begleitende, dieser anwesende Gott, der hat ja in Jesus gezeigt, wofür er als Hoffnungsträger steht. Da, wo Jesus war, sollte sich Gottes Herrschaft durchsetzen gegen Sünde, Tod, Versagen und Not, wohltuende Impulse der Hoffnung hinein in den Alltag von Menschen, die ja zu oft an ihrer Bestimmung und Berufung vorbeileben. Und in diese Bewegung wurden die JüngerInnen Jesu dann mit hineingenommen und ebenfalls beauftragt, wie wir heute auch. Dadurch hat sich vieles verändert und tut es immer noch, ganz im Kleinen, manchmal auch im Großen. Verändert sich hier durch die Welt, durch Gemeinden als Ort des Heils, durch dienende Gemeinschaften und Organisationen, die den Unterschied machen, durch charismatische Persönlichkeiten, die zu HoffnungsträgerInnen werden. Aber ist denn die Welt dadurch 2000 Jahre später generell ein besserer Ort geworden? Nicht so wirklich, oder? Nur so ein bisschen. Das Reich Gottes, das scheint sich hier und da durchgesetzt zu haben und hinterlässt seine Spuren, aber so grundsätzlich ist die göttliche Mission nicht eher stecken geblieben, ja, gescheitert? Ist alles Hoffen doch umsonst gewesen und wird darum auch alles zukünftige Hoffen vergeblich sein? Haben wir uns vielleicht verhört? Es kann auch nicht sein, dass unsere Hoffnung darin besteht, dass die Dinge sich manchmal hier und da so ein wenig zum Guten wenden, im Grunde aber doch das Böse, das Zerstörerische triumphiert. Und so kommen wir, wenn wir über Hoffnung reden, um eine grundsätzliche Frage nicht herum. Welche Zukunft erwarten wir eigentlich? Wohin geht die Reise? Worauf läuft denn die Geschichte dieser Welt letztlich hinaus? Diese Frage ist brisant für unsere Generation, vor allem die unserer Kinder und Enkel. Im Gegensatz zu unseren Ahnen erleben wir doch Entwicklungen, die eine Gefährdung unserer Existenz an sich bedeuten. Klima, Umweltzerstörung, atomare Bedrohung. Wie lautet denn da die christliche Botschaft von der Hoffnung? Wird schon gut gehen? Ist trotz allem Optimismus angesagt? Wenden sich die Dinge am Ende eben doch zum Guten? Konkret, können wir darauf hoffen, dass die Menschheit klug wird und am Ende eben doch das 1,5-Grad-Ziel noch schafft und dass das dann auch reicht? Dass kriegerische Auseinandersetzungen enden und dass man sich für Frieden und Verständigung entscheidet, in der Ukraine, in Jemen, in Syrien. Dass Atomwaffen geächtet und zerstört, dass sie nicht mehr als legitime Mittel der Abschreckung akzeptiert werden. Dass Hungersnöten mit höchster Priorität begegnet wird. Dürfen wir, sollen wir hoffen? Und wenn ja, setzen wir unsere Hoffnung auf ein Einsehen, auf Vernunft, auf ein Einlenken der EntscheidungsträgerInnen in dieser Welt? Hoffen wir auf die Kraft der überzeugenden Argumente, darauf, dass mittellose, unterdrückte, schwache endlich von den Mächtigen dieser Welt ernst genommen werden? Ich stelle fest, damit tue ich mich schwer, weil ich den Egoismus, den Machtwillen, die Gier, aber auch die Gleichgültigkeit und Trägheit in dieser Welt sehe und ich spüre sie ja auch in mir. Deshalb bin ich unsicher und gespalten. Wohin wird sich die Waage neigen? Welche Kräfte sind letztlich stärker? So gerne würde ich auf göttliche Verheißungen hin hoffen, auf Ankündigungen göttlichen Eingreifens. Aber in der Bibel, da steht doch nichts von erfolgversprechenden Strategien gegen Mikroplastik in den Weltmeeren, gegen eine CO2-bedingte Erwärmung der Atmosphäre oder den atomaren Overkill. Oder habe ich da irgendwas überlesen? Das Weltbild der Bibel ist einfacher gestrickt und die Erde steht unter der Zusage des Bundes mit Noah. Solange sie besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Vielleicht ist das ja auch klar genug. Andererseits, Ernteertrag, Jahreszeiten, natürliche Rhythmen. Selbst das steht ja aktuell in Frage. Denkt mal bei den Bildern dieser Tage nicht eher an biblische Schreckensvisionen, an Katastrophenszenarien mit apokalyptischer Dimension, wie im Prophetenbuch Daniel oder in der Offenbarung beschrieben? Geht alles den Bach runter? Muss es das vielleicht sogar, würden manche zynisch ergänzen? Oder lässt sich noch rechtzeitig die Reißleine ziehen? Und haben wir das in der Hand? Ich merke, wie mich dieses Thema überfordert, intellektuell, aber auch emotional. Wenn ich über solche Fragen nachdenke, dann weiß ich manchmal nicht, wo mir der Kopf steht. Müssen und müssten auch wir Christen alles auf die Karte Weltretten setzen? Geht es in den Aussagen der Bibel um die Rettung der Welt oder um die Versöhnung von uns Menschen mit Gott? Oder kann man das vielleicht gar nicht trennen? Beschreiben endzeitliche Visionen in der Bibel zukünftige Ereignisse? Sind sie im Grunde vorweggenommene Reportagen? Oder ernten wir, jetzt mal auf das Klima bezogen, schlicht und ergreifend, was wir mit dem exzessiven Verbrauch fossiler Energieträger gesät haben? Ihr merkt spätestens jetzt, ich habe da mehr Fragen als Antworten. Und mit vielem, was so als Antwort verkauft wird, kann ich rein gar nichts anfangen. Wie gehen wir mit diesen Fragen um? Wer hat hier letzte Erkenntnis? Bleibt da die Hoffnung nicht aufgrund allgemeiner Ratlosigkeit auf der Strecke? An einem Punkt bin ich mir allerdings sicher, wenn ich auf die Konflikte, Katastrophen und Entwicklung dieser Zeit schaue, nämlich auf welcher Seite Jesus steht. Auf der Seite der Unterdrückten, der Bedrohten, der Rechtlosen, der Ohnmächtigen. Dort ist Jesus zu finden. Hat da irgendjemand ernsthaft Zweifel? Und so kann auch die Gemeinde Jesu eigentlich nur dort ihre Position finden. Sie ruft zur Versöhnung mit Gott auf, ohne sich auf das persönliche Seelenheil beschränken zu wollen. Heil muss auch als Shalom im alttestamentlichen Sinn verstanden werden. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Ausgleich, Frieden, Bewahrung der Schöpfung. Die Zukunft der Welt darf uns nicht egal sein, auch wenn wir die Zukunft dieser Welt nicht kennen, auch wenn wir es nicht in der Hand haben, die Welt zu retten. Denn Jesus lässt keinen Zweifel daran, dass diese Zeit, das Jetzt, das Heute, das ist Bestandteil der Zukunft Gottes. Das, was er Reich Gottes nennt, dieses Reich Gottes, das dank ihm bereits mitten unter uns ist. Unsere Hoffnung, die muss das Hier und Jetzt, diese Zeit, die wir erleben und gestalten, diese Welt, in der wir leben, einschließen und darf sich nicht davor drücken. Wird es gelingen, auf allen Ebenen, bei Konflikten, bei den existenziellen Bedrohungen, die uns vor Augen stehen, die Wende zu schaffen? Auf diese Frage weiß ich keine Antwort. Da bin ich hin und her gerissen. Ich wünschte es und sehne Lösungen herbei. Und so verdienen Menschen, Initiativen, Organisationen, die sich um Lösungen bemühen, ja darum ringen, Unterstützung, Respekt und Solidarität. Aber das Zerstörerische, die Lüge, die Gier, die Gleichgültigkeit und der Egoismus, die scheinen so eine Wucht und Kraft und Dynamik zu haben. Und das macht mir Angst. Und meine Hoffnung muss es mit dieser Angst aufnehmen. Und an diesem Punkt holt uns die Aufforderung des Petrus wieder ein, Rechenschaft abzulegen gegenüber jedermann über die Hoffnung, die in uns ist. Ich bekenne, meine Hoffnung umfasst nicht in erster Linie konkrete Erwartungen, was doch gelingen möge. Dazu bin ich zu verunsichert, vielleicht auch zu kleingläubig. Stattdessen trägt meine Hoffnung einen Namen und ich halte es damit Timotheus in seinem ersten Brief im Neuen Testament, wenn er schreibt, unser Herr Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Ich hoffe auf Jesus Christus als den Herrn der Welt, auf den, der die Welt in der Hand hält und halten wird. Zumindest versuche ich es. Ihm möchte ich vertrauen. In seinem Namen möchte ich bitten und für die Nöte der Welt eintreten, damit diese Welt nicht zum Teufel geht. Ich hoffe darauf, dass das Reich Gottes kommt und sich ausbreitet und Gestalt gewinnt. Ich möchte auch zu den Menschen gehören, die daran mitarbeiten. Und mit meinem Leben möchte ich versuchen, Zeichen der Hoffnung zu setzen. Das ist ausbaufähig. Das geschieht bislang sicher viel zu zögerlich. Und etwas Wichtiges muss ich natürlich an dieser Stelle ergänzen. Ohne diese Ergänzung könnte ich nicht leben und nicht hoffen. Meine Hoffnung, die muss sich nicht im Hier und Jetzt erschöpfen. Unsere Hoffnung hat auch eine eindeutige jenseitige Perspektive. Wir hoffen über den Tod hinaus. Und damit hoffen wir auch über die Bedrohungen, die Konflikte, die Wehen dieser Welt hinaus. Darauf, dass Gott über die Weltzeit hinaus einen neuen Himmel und eine neue Erde bereitet, wo seine Gegenwart das Leben bestimmt und erfüllt. Amen.